Und so wünsche ich euch auch am heutigen Sonntag Gnade und Friede von unserem Gott und von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben es vorhin schon gehört, der Wochenspruch, der mahnt uns, und im Psalmgebet haben wir es ja gemeinsam ausgesprochen: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Mahnung, nicht zu vergessen, sondern dessen zu gedenken, was Gott getan hat, das ist ein urbiblisches Anliegen. Besonders das fünfte Buch Mose und die darauf aufbauenden Bücher des Alten Testaments, die sogenannten vorderen Propheten, das sind die Bücher Josua bis 2. Könige, diese Bücher sind alle durchzogen vom Gedanken des Gedenkens und der immerwährenden Erinnerung. Und auch beim Abendmahl, was wir heute leider nicht feiern, aber nächste Woche dann wieder, auch beim Abendmahl steht diese besondere Form des Gedenkens im Mittelpunkt. Dies tut zu meinem Gedächtnis oder zum Gedenken an mich, so sagt es Jesus. Und bei solchem Gedenken, da geht es nicht um eine Rückerinnerung an längst vergangene Zeiten aus grauer Vorzeit. Das Abendmahl, das ist kein verstaubtes Jesus-Souvenir, sondern es schafft eine wirkliche und eine wirksame Verbindung zu dem erhöhten und im Geist anwesenden Herrn und Heiland. Im Gedenken teilt der Auferstandene sich uns in, mit und unter Brot und Wein mit. Und diese Art des Gedenkens, die ist lebenswichtig, überlebenswichtig für uns, solange wir auf unsere endgültige Rettung warten. Und darum gilt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und was Gott uns Gutes getan hat, tut und auch noch tun wird, das zeigt kaum ein Bibeltext so eindrücklich wie das 8. Kapitel aus dem Römerbrief. Überhaupt ist das 8. Kapitel, es war in Bibelkunde immer ganz beliebt, wenn man nicht weiß, wo irgendwas steht, kann man mal auf Verdacht Römer 8 sagen, da wird es schon irgendwie einen Anklang daran geben. Und aus diesem Kapitel aus Römer 8 stammt auch die Epistellesung für den heutigen 14. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und wir wollen hören auf Römer 8 die Verse 11 bis 17. Römer 8, die Verse 11 bis 17. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir sind also, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch verpflichtet und müssen nicht nach dem Fleisch leben. Wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist tötet, was der Leib aus sich heraus tut, werdet ihr leben. Denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden und so auch mit ihm verherrlicht werden. Das häufigste Wort, sozusagen das Hauptwort in diesem Abschnitt, lautet Geist. Geist. 8-mal spricht Paulus vom Geist, 7-mal vom Geist Gottes, dem Geist Christi, dem Heiligen Geist, und einmal von unserem Geist, mit dem wir die geistliche Wirklichkeit wahrnehmen. Nicht nur unser zeitliches, auch unser ewiges Leben ist ohne das Wirken des Geistes Gottes nicht denkbar. Es ist der Heilige Geist, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Es ist der Heilige Geist, der uns am Ende der Zeiten von den Toten auferwecken wird. Wenn wir Christusgläubige zu Grabe tragen, und dann die Gewissheit haben, dass dieser Mensch auferstehen wird, dann ist das letzten Endes die Hoffnung auf den Heiligen Geist. Anders würde kein Mensch auferstehen. Und es ist auch der Heilige Geist, der uns in der Zwischenzeit dazu befähigt, so zu leben, wie es Gott entspricht. Es ist der Heilige Geist, ihr Lieben, der den Unterschied macht. Alles, wirklich alles, hängt an diesem einen und einzigen Geist, dem Geist Gottes, dem Geist Christi. Der Heilige Geist ist die wirkliche und wirksame und beständige Gegenwart des dreieinen Gottes bei uns, in unserem Leben. Und wie der Heilige Geist den Vater und den Sohn miteinander verbindet, so verbindet der Heilige Geist uns mit dem Vater und dem Sohn. Ohne den Heiligen Geist hätten wir keinen Anteil an Christus, keinen Anteil an Gott. Es ist der Heilige Geist, der unser Leben emporzieht und auf ewig verankert bei dem heiligen und lebendigen Gott. Der Heilige Geist ist Gottes Lebenskraft, die in uns wirkt und neues Leben schafft. Und das hat er einmal getan, als er uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Er tut es täglich und er wird es noch einmal tun, am Ende der Zeiten in einer ganz neuen Weise noch einmal. Der Heilige Geist ist Gottes Garant in uns, dass wir auferstehen werden, wenn Christus kommt, um diese Welt zur endgültigen Vollendung zu führen. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist ja kein anderer als der Geist Gottes. Wenn dieser Geist also in euch wohnt, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Diesen Satz, Römer 8, Vers 11, den sollten wir uns am besten hinter die Ohren schreiben oder an den Spiegel kleben oder sonst wohin, wo wir es immer wieder sehen. Denn dieser Satz ist wahr. Das ist göttlich verbürgte Zukunftsmusik. Dieser gewaltige Schlussakkord, der bestimmt die Melodie unserer Hoffnungslieder hier in dieser Zeit, auch in Anfechtung, auch in Leid und Trübsal. Und apropos Musik, in unserem blauen Liederbuch gibt es ein Lied mit dem Titel »Mit dem Herrn fang alles an«. Das ist die Nummer 600, »Mit dem Herrn fang alles an«. Und es ist das zweite von, glaube ich, irgendwie vier Liedern unter der Rubrik »Arbeit und Beruf«. Mit dem Herrn fang alles an. Ja, es ist sicher richtig und gut, alles, was wir tun, mit dem Herrn anzufangen. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Und dann fallen die Häuser in der Rahnestraße auch von selbst zusammen. Aber das steht dann nicht mehr im Psalm 127, Vers 1. So betet es Salomo, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Mit dem Herrn fang alles an. Aber Gott ist nicht einfach unser Kooperationspartner, der unser Gelingen garantiert. Gott ist nicht sozusagen unser leitender Angestellter, er ist unser Herr. Nicht er ist auf uns angewiesen, sondern wir auf ihn. Und deswegen lehrt derselbe weise und geistbegabte König Salomo in Psalm 127 gleich im nächsten Vers: Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und euer Brot esst mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Und ihr Lieben, das gilt nicht nur für unser irdisches Tun und Arbeiten, es gilt vor allem für unser Sein, für das, was wir sind. Denn längst bevor wir überhaupt etwas anfangen, hat Gott schon in uns angefangen. Und das ganz ohne uns. Wie der Akt unserer leiblichen Zeugung ganz ohne unser Zutun geschah, das war eine Sache unserer Eltern, so vollzog sich auch unsere geistliche Neugeburt völlig ohne unser Zutun. Ganz ohne unser Zutun, aus reiner Gnade hat Gott seinen Geist in uns gelegt und uns so zu Kindern Gottes gemacht, geschaffen. Und allein durch diesen selben Geist in uns erhält Gott uns auch als seine Kinder. Beides wirkt allein der Geist in uns, der ohne uns uns neu schafft und uns Neugeschaffene erhält. So bringt es Luther gegen den Humanisten Erasmus einmal auf den Punkt. Ihr Lieben, am Heiligen Geist hängt unser gegenwärtiges Sein in Christus und damit unsere Zukunft mit Christus bei Gott. Der Geist und nichts anderes macht den Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem verlorenen Sünder. Denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. Genau hier und nirgendwo anders verläuft die Trennlinie zwischen den Kindern Gottes einerseits und den Kindern des Zorns andererseits, die wir alle einst waren. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern lassen, was Paulus uns in Epheser 2 vor Augen hält. Auch wir waren tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Und das ist natürlich nicht der Heilige Geist. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, Vers 1 bis 10. Auch das ist ein Abschnitt, der es wert ist, auswendig gelernt zu werden. Auswendig gelernt auf Englisch, by heart. Wirklich diesen Text im Herzen zu haben. Davon, ihr Lieben, leben wir. Gottes Heiliger und heiligender Geist macht den Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem verlorenen Sünder. So haben wir es gesehen. Und dieser Unterschied ist auch keineswegs bloß theoretischer Natur. Denn der Geist Gottes ist ebenso wirklich wie wirksam. Der Heilige Geist ist die Wirkkraft Gottes in uns und sie allein bewirkt, was nur Gott tun kann. Und darum kann nur ein Mensch, in dem Gottes Geist wohnt, das tun, was Gott gefällt. Taten, die Gott gefallen, sind ausnahmslos Früchte des Heiligen Geistes, die er in uns hervorbringt zur Ehre Gottes des Vaters. In den letzten Wochen und Monaten sprechen wir ja viel von Energie und Energiekrise. Und es ist irgendwie, habe ich den Eindruck, so ein neues Bewusstsein dafür entstanden, dass der Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt. Und wir haben dabei auch, also ich zumindest, neu gelernt, dass die Art der Energie nicht belanglos ist. In einem Interview mit unserem Ministerpräsidenten las ich neulich die folgenden Sätze. Da sagt er, das Problem bei uns ist ja nicht in erster Linie, dass wir Gas zur Energieversorgung brauchen. Dafür haben wir Kohlekraftwerke und Wind- und Solaranlagen. Wir benötigen Erdgas zur stofflichen Verwertung. Das betrifft besonders die chemische Grundstoffindustrie und hat Folgen für Düngemittelproduzenten, Kunststoffhersteller und viele andere. Also mit anderen Worten, von der Art der Energie hängt ab, was man damit machen kann und was nicht. Und so ähnlich ist es auch mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes. Jeder Mensch auf dieser Erde hat bestimmte Fähigkeiten. Kind Gottes hin, Sünder her. Jedem Menschen hat Gott, der Schöpfer, natürliche Gaben in die Wiege gelegt. Die meisten Menschen haben zum Beispiel zwei Beine und zwei Arme, mit denen sie ihr tägliches Leben irgendwie bewältigen können. Aber unter der Macht der Sünde können wir mit unseren Armen und Beinen und mit allen anderen Körperteilen und Organen nichts tun, was Gott gefällt. Unter der Macht der Sünde gefallen wir Menschen, Gott nicht. Die aber vom Fleisch bestimmt sind, können Gott nicht gefallen. So steht es ebenfalls in Römer 8, Vers 8. Und in Vers 13a, hier in unserem Text, heißt es entsprechend: Wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Das ist Gottes Diagnose über die Kinder des Zorns, über uns Sünder. Es muss also etwas an uns geschehen. Wir müssen verändert, nein, wir müssen neu gemacht werden, damit wir Gott gefallen und Dinge tun, die vor ihm bestehen. Die natürliche Energie, die wir alle haben, die reicht dazu nicht aus. Mit Windenergie kannst du keinen Dünger herstellen, dazu braucht man Erdgas. Und mit unserer Kraft können wir nichts tun, was uns und unsere Taten vor Gott angenehm macht. Wir benötigen den Geist Gottes, weil nur er uns von Grund auf neu und vor Gott angenehm macht. Und jetzt kommt Paulus von diesem Wunder aller Wunder her. Das sind die Wunder, die Jesus getan hat auf der Erde, Peanuts dagegen. Dieses Wunder, dass Gott, der Erlöser, uns seinen Geist gegeben hat, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und diese Tatsache, sagt Paulus, lässt nur einen Schluss zu. Wir sind also, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch verpflichtet und müssen nicht nach dem Fleisch leben. Was für ein Aufatmen, was für eine Befreiung. Durch den Geist Gottes, der in uns lebt, sind wir befähigt und befreit, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir sind zum Leben befreit, zu einem wirklichen, wahren, ewigen Leben. Durch die Gnadengabe des Heiligen Geistes, allein von Gott her also, ist möglich geworden, was von uns Menschen her unmöglich war und unmöglich ist und unmöglich bleibt. Dass wir selbst nämlich und unser Tun Gott gefallen, dass wir durch den Geist töten, was der Leib aus sich heraus tut. Aber jetzt ist es so ein bisschen so, als ob Paulus unsere Zurückhaltung und unseren Kleinglauben spürt. Ist das nicht alles zu schön, um wahr zu sein? Spricht die Erfahrung denn nicht ganz klar dagegen, was wir hier so schön theologisch vor uns sehen? Weiß der Apostel denn nichts von jener unheimlichen Zwangsläufigkeit und Macht der menschlichen Triebe, die schon so manchen ehrlichen Christenmenschen bis an den Rand der Schwermut hinausgetrieben hat? Doch, Paulus kennt solche Erfahrungen. Da kann man mal Römer 7 lesen, das Kapitel direkt davor. Und dennoch stellt er fest, freigemacht, frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ganz am Anfang des 8. Kapitels. Man muss nicht mehr. Paulus hat etwas kennengelernt, das offenbar stärker ist als der Zwang in unseren Gliedern. Und hier redet auch kein übersteigertes Du sollst, du musst, sondern hier redet tatsächliches Freigewordensein. Freigewordensein. Hier redet die Freiheit, die der Heilige Geist bewirkt. Und darum erinnert der Apostel uns ebenso nachdrücklich wie liebevoll: Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Oder? Habt ihr einen Geist der Knechtschaft empfangen? Nein. Also müsst ihr doch nicht wieder in Furcht leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Und eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Denn die Kinder sind die natürlichen Erben. Mit Erben Christi, weil er unser Bruder ist. Sofern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. Ihr Lieben, lasst uns diesen Freiraum, den Gott uns in Christus durch den Heiligen Geist gewährt, ausloten und auskosten und eben damit dem dreieinen Gott die Ehre geben. Lasst uns nicht so tun, als wäre Gottes Geist in uns unwirklich und nutzlos. Ich habe manchmal den Eindruck, Heiliger Geist ist irgendwie so der dritte Teil im Glaubensbekenntnis, mit dem wir wenig anfangen können und dem wir irgendwie halt mitreden, weil man es halt so sagt. Aber das ganze Neue Testament funktioniert nicht, um es mal ein bisschen platt zu sagen, wenn wir nicht davon ausgehen, dass der Heilige Geist tatsächlich da ist, in uns wohnt und in uns wirkt. Dann können wir das ganze Neue Testament, hätte ich fast gesagt, in die Tonne kloppen. Dann sind alle Ermahnungen, laufen ins Leere. Denn sie treffen auf einen, der gar nicht tun kann, was da gesagt ist. Also lasst uns nicht so tun, als ob Gottes Geist in uns unwirklich und nutzlos wäre. Lasst uns mit diesem Unterpfand wuchern, das Gott uns aus freien Stücken zu seiner Ehre geschenkt hat, gegeben hat. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5. Und darum lasst uns in allen Fragen des Lebens, und es meint wirklich alle Fragen des Lebens, auch in Anfechtungen und Zweifeln, in Freud und Leid, lasst uns in dem allem Zuflucht nehmen zum Heiligen Geist, dem Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag und stark macht, was da niederlag. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen und unseren eigenen Geist übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.